Data Navigator. Der Podcast zum EU Data Act.
Willkommen zu einer neuen Folge des Data Navigator Podcast. Wir haben uns heute ein Spezialthema rausgesucht. Es soll nämlich um FRANT gehen. Was FRANT ist, werden wir gleich erläutern. Wir sind heute zu zweit und wir sind wie immer Hubertus von Rönne. Hallo, lieber Hubertus.
Ja, hallo Martin.
Und ich, Martin Schirmbacher. Thema hatte ich schon genannt, FRANT. FRANT im Data Act. Worum geht es da? Es geht um letztlich Vergütungsansprüche und um Zugangsansprüche von Startups, von Dritten, von KMU nach dem Data Act. Und was das im Einzelnen bedeutet, dazu möchte ich gerne mit Hubertus gleich sprechen. Bisschen Hintergrund, ich habe zu diesem Thema einen Vortrag gehalten auf dem 13. Deutschen IT-Rechtstag in Berlin vor ein paar Wochen vor IT-Juristinnen und Juristen und war einigermaßen erstaunt, wie wenig im Detail mein Thema, unser Thema da bekannt war. Und deshalb dachte ich, und ehrlicherweise, weil ich auch ziemlich viel gelernt habe, als ich mich jetzt hier mit dem Thema befasst habe, nehmen wir das auch mal mit rein in diesen Podcast. Und Hubertus, wenn du nichts dagegen hast, würde ich mal einmal ganz kurz einführen in das Thema und so ein bisschen zeigen,
ja, schieß los. Klar.
Worum es da überhaupt geht. Ne? Also, Thema ist, und so ähnlich hatten wir das ja nun schon an verschiedener Stelle, Thema ist, dass Artikel 5 des Data Acts in der Konstellation, es wird ein vernetztes Produkt benutzt und der Hersteller bekommt Daten gesendet, die bei der Nutzung des Produkts anfallen. Da sagt Artikel 5, dass der Nutzer nicht nur die Daten an sich herausverlangen kann, sondern auch sagen kann, hey, schick die doch gleich diesem spezialisierten Dienstleister, der macht für mich die Maintenance oder der, ich finde den einfach gut, ja, oder ich habe einen Vorteil davon, dass ich mit dem dass ich sozusagen meine Hersteller anweise, dem die Daten zu schicken. Und dann muss der Hersteller, unter welchen Bedingungen werden wir gleich noch sehen, aber dann muss der Hersteller, so jedenfalls der Grundsatz, die Daten an diesen Dritten, an den sogenannten Datenempfänger schicken. Ob und welcher Vertrag da zwischen dem Nutzer und dem Dritten besteht, ob die einen Dienstvertrag haben, wirklich einen Maintenance Contract oder so haben, ist egal. Es geht heute um den Vertrag, den nämlich nach dem Gesetz, nach dem Data Act, dann anschließend der Dritte, also der Datenempfänger, mit dem Hersteller schließen muss. Ja, das ist Artikel 8 Data Act. Bitte mal reinschauen, wen das interessiert. Und Artikel 9 Data Act regelt dann tatsächlich die Vergütung und regelt diese Zugangsansprüche. Das heißt, wir haben es mit einem Dreieck zu tun. Wir tun auch in die Shownotes mal so eine Infografik dazu, wo man sich das auch nochmal ein bisschen plastischer darstellen kann. Wir haben also auf der einen Seite den Hersteller eines Produktes oder den Dateninhaber, der bekommt Daten, die bei der Nutzung anfallen und wird nun verpflichtet, die Daten herauszugeben an einen Dritten, an den Empfänger, und zwar zu fair, reasonable and non-discriminatory Bedingungen. Wie gesagt, was das im Einzelnen heißt, dazu gleich.
Ja, Martin, vielen Dank. Das klingt jetzt wahnsinnig theoretisch und kompliziert, aber es ist ja wirklich extrem relevant in der Praxis. Das können wir, glaube ich, wir auch aus unserer Perspektive aus diesem Podcast heraus bestätigen. Denn diese Konstellation, die du gerade aus dem Gesetz heraus beschrieben hast, das in der Praxis ist das die Standardkonstellation. Wir haben das interessanterweise ja ganz am Anfang, unser allererster Podcast, wenn wir uns erinnern, das war mit Michael Tickmeier von Turbit. Der fällt so in diese Kategorie der Dritten oder eben der Datenempfänger. Das ist nämlich ein Unternehmen, welches auf KI basiert Daten nutzt, um den Betrieb von Windparks zu unterstützen. Also ein klassisches Beispiel eines Startups, inzwischen sind es schon eigentlich Scale-Up, wie sich das die EU so vorgestellt hat, worum denn, wieso so Startups eben um Daten herum neue Businessmodelle bauen sollen. Also das der Turbit Nummer 1. Und dann hatten wir auch als Gast Gerrit Schmidt von Boreas. Boreas, die betreiben Windparks und sind insofern Datennutzer. Und in den Windparks stehen natürlich dann die Windräder. von den großen Herstellern, Siemens Gamesa oder Vestas oder Nordex, und da gibt es ja noch ein paar andere auch. Also um das mal praktisch sich vorzustellen, as we speak, ja, diese Konstellation, die du gerade beschrieben hast, die findet tagtäglich genau eigentlich Anwendung. Und wir wissen auch, dass genau diese Diskussion jetzt, wer muss eigentlich jetzt für was bezahlen und wie viel und ob überhaupt, die haben langsam Fahrt aufgenommen. Also insofern glaube ich, ist das ein interessantes Thema, mit dem wir uns jetzt beschäftigen.
Genau, ja, und gut, dass du es nochmal ein bisschen plastisch machst. Also ja, unser Dreieck, wir haben oben die Vestas, wir haben oben die Siemens Gamesas, die halt die Hersteller sind, den Windparkbetreiber und dann Turbit oder irgendein anderes Startup. Und wir hatten ja auch Startups hier, ja, denkt an den Philipp Schütz mit seinem Data Revolution, der halt auch versucht, dort seine Dienste anzubieten, wenn vielleicht auch ein bisschen mit einem anderen Twist. Aber so ist die Grundkonstellation.
Eine Frage Flopper vorab. Martin, du hattest jetzt gesagt, Frant bezieht sich auf die Datenempfänger.
Genau.
Was also ist denn jetzt mit dem Verhältnis, um das nochmal klar zu sagen, was ist mit dem Verhältnis Dateninhaber und Nutzer?
Genau, also Dateninhaber und Nutzer, also wir machen es wieder an unserem Windpark. Der Windpark und der Hersteller, das du jetzt ansprichst, das haben wir in unserer heutigen Folge ausnahmsweise nicht am Wickel. Der Nutzer könnte auch verlangen, dass die Daten an ihn geschickt werden. Darüber sprechen wir eigentlich in aller Regel, ne, weil jetzt also in unserem Windpark-Beispiel der Boreas eben die Daten haben möchte und mit dem Hersteller verhandelt dazu, dass die Daten gefälligst in Echtzeit oder wie auch immer übermittelt werden sollen. Unser Fall jetzt ist aber, hatte sich die Kommission und die Lawmakers beim Data Act schon überlegt, hey, vielleicht macht es ja Sinn, die können mit den Daten gar nichts anfangen und ehe die jetzt sozusagen eine Schleife drehen, geben wir doch sozusagen den Nutzern die Power zu sagen, bitte schickt die Daten gleich an einen Dritten. Ja, also das heißt, der Vertrag über den Kauf eines Windrads besteht eben zwischen Hersteller und Nutzer. Aber wir reden hier über die Datenübermittlung von Dateninhaber an Datenempfänger.
Das heißt also, Frant gilt nicht im Verhältnis zwischen Dateninhaber und Datennutzer?
Korrekt, da sind die Daten kostenlos in Echtzeit, as they are, sozusagen zu übertragen, wenn nichts dagegen spricht. Aber das ist der Standardfall. Das heißt, der Gesetzgeber hat hier unterschieden und wie ich finde auch mit Köpfchen unterschieden zwischen der Nutzer, bei dem die Daten ja anfallen, der dafür sorgt, indem er sein Windrad beht und antreibt, dafür sorgt, dass diese Daten überhaupt anfallen. Der soll die Daten kostenfrei bekommen. Wenn er aber möchte, dass sie direkt an einen Dritten geschickt werden, hat der Hersteller Anspruch auf eine Vergütung.
Sehr schön. Okay, und das dann gilt eben Frant. Frant ist ja wieder ein schönes Akronym. Was steckt denn eigentlich dahinter?
Genau, also Frant ist steht für Fair, Reasonable. Ich muss tatsächlich nochmal nachschlagen, wofür das A eigentlich steht. Also es kommt nicht aus Reasonable, sondern es steht wohl für das End, Non-Discriminatory. Ist übrigens keine Erfindung aus dem Data Act. Das gibt es an anderer Stelle schon. Im Patentrecht hat sowas mal gegeben. Müsste ja eigentlich dein alter Brit sein, wenn ich eine Essential Facility betreibe, zum Beispiel ein Telekommunikationsnetz, dann kann es sein, dass ich diese Infrastruktur zu Frant-Bedingungen anderen zur Verfügung stellen muss, und da hat man so eine ähnlichen Überlegungen schon in der Vergangenheit angestellt.
Genau, die berühmte Last Mile, insbesondere da gibt es heute noch extrem interessante, komplexe und langwierige Verfahren, aber auf die gehen wir heute nicht ein. Ja. Gut, gucken wir mal genauer rein, was dahinter steckt.
Scheint mir auch so. Ja, scheint diese Patentsachen, das scheint mir auch überschaubar gut übertragbar zu sein, weil die Konstellation schon nochmal ein bisschen eine andere ist. Klar kann man sagen, der Hersteller ist in Bezug auf diese Daten Monopolist, weil er sie hat, und der andere ist halt darauf angewiesen, aber das ist schon nochmal ein anderes Abhängigkeitsverhältnis, als das jetzt ein nachgelagerter Dienst in so einem von einem Patentmonopol dominierten Markt ist. Aber dennoch, die Kommission macht's und andere machen's, da mal reinzuschauen. Ich wollte nur kurz sagen, Frant ist keine Erfindung des Data Act.
Gut, okay. Willst du uns jetzt nochmal auf der nächsten Ebene etwas tiefer mitnehmen, genau, was dahinter steckt?
Genau. Also vielleicht, ja, Artikel 8 sagt dann mal grundsätzlich, die Daten müssen geliefert werden und es muss ein Vertrag geschlossen werden zwischen dem Hersteller eben und dem Datenempfänger. Das heißt, es ist nicht so, der Nutzer ruft, jetzt bitte liefern und dann müssen die die API aufmachen und die Daten fließen, sondern die haben einen Anspruch darauf, die Hersteller, dass dort erstmal ein Vertrag geschlossen wird. Ja, zum Beispiel um Vertraulichkeitsvereinbarungen da drin zu regeln, aber auch um eine Vergütung zu regeln, auch zu regeln irgendwelche Weiterverwendungsverbote. Und vielleicht an der Stelle kurz abgehakt, soll jetzt nicht unser Schwerpunkt heute sein, ja, der Schutz von Geschäftsgeheimnissen zum Beispiel, über den wir ja in der Vergangenheit mehrfach gesprochen haben, ja, zuletzt mit dem Dominik Ebeling von Rolls-Royce, ja, der gilt auch im Verhältnis zum Dritten natürlich. Daten, die die Hersteller an den Nutzer nicht herausgeben müssen, müssen sie auch an den Datenempfänger nicht herausgeben. Diese Schutzmechanismen, das gleiche mit der DSGVO, also wir sollten da wirklich personenbezogene Daten sich drin verirrt haben, dann braucht man halt eine zusätzliche Rechtfertigungsgrundlage nach der DSGVO. Das heißt, diese Regelungen gelten auch im Verhältnis zum Dritten und genauso verhält es sich mit diesen Nutzungsbeschränkungen, ja, dass man kein Konkurrenzprodukt bauen darf. Ja, die Dritten dürfen, wir reden ja jetzt immer von Startups, die sich am meisten dafür interessieren, mögen aber die Amazons und Googles dieser Welt sein, die sind ausgeschlossen davon, die dürfen also auch diese Daten nicht bekommen.
Die sogenannten Gatekeeper.
Die Torwächter, wie es im Deutschen übersetzt des Digital Markets Act zu meiner Belustigung immer heißt. Genau, also die sollen das sozusagen auch nicht bekommen dürfen. Genau, ja, und wenn ich soweit bin, dann muss ich also einen solchen Front Agreement schließen. Wie gesagt, fair bedeutet erstmal, ja, ich darf das jetzt nicht blockieren, ich darf keine unverhältnismäßigen Pflichten auferlegen. Reasonable, darüber werden wir gleich nochmal ein bisschen im Detail sprechen, heißt eben zu angemessenen Konditionen. Ich darf nicht sagen, ja, natürlich geben wir dir die Daten, kosten 1 Million pro Abruf. Wie man sich da annähert, da werden wir gleich nochmal ein bisschen Rechenschieber hin und her schieben. Und eben nicht diskriminierend. Auch dazu können wir gleich nochmal ein bisschen sprechen. Das heißt im Wesentlichen, dass ich jetzt nicht meine eigene Konzerngesellschaft deutlich besser behandeln darf als Dritte oder ja zugleich aber, dass ich, wenn sachlich gerechtfertigte Gründe vorliegen, zum Beispiel die einen wollen es in dem einen Format, die anderen in dem anderen, dass ich dann da schon differenzieren darf. Das ist so ganz grob, was sich hinter Front verbirgt.
Sehr schön. Also fair, reasonable and non-discriminatory. Das wird uns in der nächsten Zeit vermutlich noch des Öfteren beschäftigen, denn da steckt einfach Geld dahinter. Und dann, wenn es ums Geld geht, dann wird es mal etwas kniffelig. Wo wollen wir anfangen? Mit fair sagtest du gerade, das ist relativ einfach. Steigen wir ein bei reasonable oder
Ja,
wo
steigen wir
wollen
mit Reasonable Fair ist, glaube ich, so ein Programmsatz oben drüber, den man bei den anderen Punkten oder den man auch mal vielleicht gar nicht so richtig auseinanderhalten kann. Reasonable, ja, eben angemessene Konditionen. Ja, jetzt haben wir in unserem Podcast schon mehrfach gesagt, dass es sich bei dem Data Act um ein horizontales Gesetz handelt. Ja, da kann man schlecht reinschreiben, wie hoch der Preis zu sein hat. Das ist von jeder Branche zu Branche, von Datum zu Datum unterschiedlich. Deshalb sind die Begriffe, die dort in Artikel 9 auftauchen, notwendigerweise sehr allgemein gehalten. Und wir sollten vielleicht erwähnen, ja, dass es Draft Guidelines der Kommission gibt zu Front-Bedingungen, die jetzt im Januar zur Diskussion gestellt worden sind. Da gab es auch so ein Webinar, wo wir, glaube ich, beide jedenfalls teilweise drin waren. Ich musste dann raus und ehrlicherweise fand ich es auch gar nicht so leicht, da zu folgen, weil dann so jeder, der da teilgenommen hat, sein Spezialthema am Wickel hat und man dann da möglicherweise gar nicht so richtig relaten kann. Aber diese Guidelines gibt es jetzt als Draft und mal sehen, wann die verabschiedet
Ja,
werden.
und vielleicht an der Stelle als Ergänzung noch dazu, diejenigen, die sich wirklich da tiefer einlesen wollen, den sei auch nochmal mitgegeben in den Erwägungsgründen, also den ersten, ich glaube, 60 Seiten des Data Acts, das sind ja sozusagen diese Erklärungen. Da gibt es eine ganze Reihe von zusätzlichen Erklärungen auch zu diesem Thema. Das ist so um die 40, irgendwas geht's los, 40, 45, 46, 47. Das sind so die Erwägungsgründe, wo einiges zu Front auch drin steht. Und ich erinnere mich auch, dass bereits ersten Dokumentationen zum Data Act, bevor also die ersten Entwürfe entstanden sind, da gibt es auch einige Studien, wo zu dem Thema sich bereits Gedanken gemacht wurden. Also das ist ein Thema, was nicht irgendwie jetzt durch die Hintertür reinkam, sondern das ist ein Thema, was die Kommission auch von Anfang an aktiv aufgegriffen hat und jetzt eben auch weitertreibt, was ich eigentlich eine sehr gute Sache finde, mit der Schwierigkeit, dass man irgendwann es mal übersetzen muss aus der Horizontalen in die verschiedenen Sektoren hinein.
Genau. Ja, und wenn man mal reinschaut, also auch zu der Frage, welche Kosten denn da nun konkret verlangt werden dürfen, gibt schon Artikel 9 und eben auch die von dir zitierten Erwägungsgründe einen Ausblick. Also zunächst einmal ja Artikel 9 Absatz 2, was die Hersteller auf jeden Fall verlangen können, sind sozusagen die Bereitstellungskosten. Sie dürfen also die Kosten dafür, dass sie einen Dritten jetzt hier mit den Daten versorgen, dürfen sie dem Dritten auferlegen. Und dazu zählt zunächst erstmal sicherlich alle Kosten, die jetzt für den Betrieb einer solchen Schnittstelle im konkreten Fall anfallen. Ne? Also wenn ich irgendwelche Daten formatieren, also im Sinne von ein bestimmtes Format geben muss, die Schnittstelle betreiben muss, wenn ich es irgendwo zwischenspeichern muss oder wenn dort wirklich personenbezogene Daten drin sein sollten und ich anonymisiere die erstmal, Kosten, die dafür entstehen, darf ich tatsächlich als Bereitstellungskosten umlegen. Ich bin ehrlicherweise ein bisschen skeptisch, oder anders gefragt, wenn wir wirklich den Case haben, wo in Echtzeit Daten vom Nutzer, vom Windrad an den Hersteller gesendet werden, warum diese Daten dann nicht praktisch über die gleiche Schnittstelle an einen Dritten geschickt werden können, wird Konstellationen geben, wo das kompliziert ist, wird aber auch Konstellationen geben, wo das ganz einfach ist. Ja, also gerade wenn die nicht besonders sensitiv sind, diese Daten, dann sehe ich gar nicht so richtig, müsste man mal drüber reden, wie exorbitant diese Bereitstellungskosten denn sein können.
Ja, es wird auch vor allen Dingen dann interessant, wenn der direkte Zugriff durch den Nutzer möglich wäre. Also im Moment sehen wir eine Tendenz in verschiedenen Sektoren, dass die Hersteller gerne die Daten eben zentral bereitstellen wollen über eine Plattform und nicht den Zugriff direkt am Gerät, an der Maschine erlauben wollen. Das ist auch noch nicht ausdiskutiert und da wird es verschiedenste Konstellationen geben und das hat dann auch, glaube ich, das von dir angesprochene Problem, dass da natürlich sehr unterschiedliche Folgekosten entstehen, Bereitstellungskosten. Denn wenn ich am Gerät selber mich andocken kann, mit so einem Dongle oder so, dann sind die Kosten minimal.
Ja, also was man wohl den Herstellern zugestehen muss, das habe ich jetzt ehrlicherweise auch erst bei der Vorbereitung auf diesen Vortrag dort richtig verstanden. Sie müssen schon so eine Art Diligence machen können von dem Empfänger der Daten. Ja, zum Beispiel gibt es ja Regelungen dazu, dass ich, wenn der jetzt in einem unsicheren Drittland ist, dass ich die Daten dann da nicht hinschicken muss. Das heißt, die müssen schon einmal gucken dürfen, wer ist das eigentlich? Dann können sie einen Teil dieses Vertrages, ein NDA schließen mit denen, also ein Non-Disclosure Agreement, denen bestimmte Vorauflagen machen. Ja, du kannst die Daten haben, wenn dein Nutzer, unser Nutzer, unser Vertragspartner das so möchte, aber du darfst damit halt diese und jene Dinge nicht tun. Das ist in Ordnung. Und die Kosten, die dafür anfallen, für so eine Art Mini-Diligence, die so eine, ich habe es so Onboarding-Kosten genannt, die sind schon wohl erstattungsfähig. Das sagt auch die Kommission in ihren Guidelines, dass sie sagen, okay, also zum Beispiel herauszufinden, ist der jetzt wirklich KMU, ist der nicht oder ist der nun ein Tochterunternehmen von einem Wettbewerber von uns, solche Sachen darf man schon in Rechnung stellen. Aber die sind natürlich auch nur einmal. Wir haben auch schon mal drüber gesprochen, was ist eigentlich, wenn ich da jetzt mehrere Kunden bei dem gleichen Hersteller habe, dann wird er mir, wenn ich jetzt 4 Windparks dazu bekomme, ihrem Hersteller zu sagen, dass sie mir die Daten schicken sollen, dann kann wohl der Hersteller nicht 4-mal verlangen von mir diese Onboarding-Kosten, ja, wenn er doch mit mir nur einen Vertrag eben über 4 Windpark-Daten schließen. Aber das sind diese Daten, um diese Kosten geht es, wenn es ja, reasonable costs, reasonable compensation geht, so wie das Artikel 9 des Data Act vorsieht.
Und diese Bereitstellungskosten, hast du sie genannt, Bereitstellungskosten, die kann der Hersteller auch jedem in Rechnung stellen. Da gibt es keinen Unterschied, richtig?
Genau, das ist sozusagen die stets erstattungsfähigen Kosten, während, darauf spielst du wahrscheinlich an, eben jetzt zum Beispiel eine Marge, steht explizit drin im Data Act, dass es eine Marge erhoben werden darf, aber die soll dann offensichtlich auch, so verstehe ich das Papier der Kommission, nicht von KMU verlangt werden dürfen. Und Gleiches gilt für die Investitionskosten. Die Hersteller sollen auch sozusagen den Betrieb der Schnittstelle, der IT-Systeme und ja, für die Datenerhebung umlegen können. Ja, so nach dem Motto, bisher haben wir alleine davon profitiert, dass wir die Daten, wie ich immer sage, because we can, aus dem Traktor, aus dem Windrad herausholen. Ja, wenn jetzt andere davon partizipieren, davon profitieren, dann ist auch nur fair, die an diesen Investitionskosten zu beteiligen. Und da sagt der Data Act in 9 Absatz 4, ja, wenn es ein Non-Profit oder ein KMU ist, dann sollen diese Investitionskosten nicht umgelegt werden können.
Investitionskosten bezüglich was? Können wir das nochmal genau angucken?
Genau, also ja, in die Sensorik letztlich. Also die Idee ist sozusagen, ja, wenn wir irgendwie müssen die Daten ja zu uns kommen, zum Hersteller und dann eben auch zu dem Dritten, und die Investition, die haben wir bisher alleine getragen, weil wir auch nur alleine davon profitieren, und daran sollen wir jetzt Dritte beteiligen, dann sollen sie sich gefälligst auch an diesen Investitionskosten beteiligen. Investitionen, die schon getätigt worden sind,
ja, gut, also das wird interessant werden, weil ich kaufe ja als Nutzer, kaufe ich ja jetzt, wenn wir beim Windpark bleiben, kaufe ich ja so ein Windrad. Und da das kaufe ich mit Sensoren.
Genau, und
dafür zahle ich auch.
Da sagen die Guidelines der Kommission auch, also wenn die schon abgeschrieben sind, wenn die im Kaufpreis mit drin sind, dann darf ich sie nicht nochmal umlegen. Das wäre ja. Aber wie will ich das? Es wird ja selten so sein, dass jetzt ein Motor im Feld unterwegs ist und ich baue jetzt nachträglich Sensorik an, und dann kommt einer und sagt, na, wenn du das jetzt machst, dann will ich auch einen Dritten davon damit sozusagen versorgen können. Also in aller Regel werden diese, ja, wie du sagst, ist das Windrad verkauft. Ja,
also vielleicht ist es ein ganz interessanter Hinweis darauf, dass man bei der Beschreibung der Kaufsache, bei dem Kaufgegenstand, da mal in der Einführungszeit, in der so viel Unsicherheiten bezüglich Data Acts bestehen, dass man da nochmal ein bisschen genauer darauf hinweist. Ne? Denn bei einem normalen, ich weiß es jetzt nur aus dem Windpark-Beispiel, ne? Also wenn ich so ein Windrad kaufe, so eine ganze Turbine, dann weiß ich genau, dass da verschiedene Geschwindigkeit, Schwankungs-, Fledermaus-Sensoren, alle möglichen Sensorensysteme mitverbaut sind, und die kaufe ich mit. Und in diesem Fall würde das gelten, was du gerade gesagt hast, das ist im Kaufpreis bereits enthalten und damit abgegolten und kann nicht nochmal dem Dritten, ja, wenn ich die jetzt als Windparkbetreiber gerne eine dritte Organisation dazu ziehe, um Daten auszuwerten für mich, dann können denen diese Sensoren nicht nochmal in Rechnung gestellt werden, wenn ich das richtig verstanden habe, Martin.
Genau. So ist es. Ja, ob sich jetzt lohnt, da eiern halt viele rum, wenn ich das mal so sagen darf, in der Praxis. Ne? Ich habe ja auch schon mal hier im Podcast gesagt, wenn ich für 18,5 Millionen eine Druckmaschine kaufe, und dann könnte man ja theoretisch darüber nachdenken, dass dieser Sensor nicht mitverkauft ist. Dann könnte man ja theoretisch sagen, den vermieten wir nur, oder den schenken wir euch, damit wir noch die Gelegenheit haben, falls du so dreist bist, uns aufzufordern, die Daten, die wir dort erheben, an deiner Druckmaschine, an jemand anderes, auch jemand anderem zur Verfügung zu stellen, dann denen sozusagen diese Kosten dort aufzuerlegen. Nur im Verhältnis zu den 18,5 Millionen wird es immer ein verschwindender Teil sein. Deshalb, glaube ich, lohnt nicht einmal die Anwaltskosten darüber nachzudenken, ob das nach Data Act zulässig ist, sondern man wird sich allenfalls auf die Marge beziehen können und sagen können, komm, wir dürfen eben auf die Kosten, die wir haben, eine kleine Marge aufschlagen und am Ende, ja, was sind die Bereitstellungskosten? Wird man auch nicht bis ins Letzte beziffern können. Es ist eben, das darf man dann schon sagen, es ist eben schon auch ein Vertrag. Das heißt, man muss sich vertragen, man muss sich darüber einigen, Datenempfänger und Hersteller. Und da mag dann ein Start-up, nimm den Michael Tegmeier von Turbit, der mag dann mit Siemens Gamesa den einen Vertrag und mit Vestas einen anderen Vertrag schließen und zu anderen Kosten. Ja, und es mag dann auch so sein, dass er für leicht zugängliche Onshore-Windpark-Daten weniger zahlt als für Offshore. Weil dort die einen anderen Mechanismus haben, weil sie da mit SIM-Karten nicht klarkommen oder wie auch immer. Ne? Also dort wird es Differenzierung geben. Und da vertraut der Data Act ein Stück weit auch auf den Markt und darauf, dass sich die Parteien schon einigen werden auf eine reasonable compensation. Ne?
Jetzt vielleicht auch einmal ganz kurz zurückgeblickt auf das letzte Non-Discriminatory, wenn wir bei dem Beispiel bleiben. Muss ich denn als Hersteller dann auch nicht nur Turbit, sondern jedem ähnlichen Unternehmen die gleichen Bedingungen anbieten? Oder andersrum gefragt, kann ich als Dritter, wie kann ich hier dafür sorgen, dass ich auch non-discriminatory behandelt werde und nicht mehr bezahle, das Doppelte zahle als mein direkter Konkurrent?
Ja, gute Frage. Also erstens, nur damit jetzt kein falscher Eindruck entsteht, es kann jetzt nicht jeder kommen und sagen, ich will alle Daten haben. Du brauchst immer den Nutzer, der sagt, bitte auch diesem Wettbewerber von Turbit die Daten zur Verfügung stellen. Ne? Also es ist kein Anspruch, den der Datenempfänger, den ein Startup hat, der jetzt zu den Herstellern gehen kann und sagen kann, bitte schick mir von den folgenden 47 Windparks die Daten. Nee, der muss die 47 Windparks dazu bekommen, dass die sagen, ja, gerne. Und wir haben ja gehört, was die Nutzer teilweise meinen dazu. Ja, manche Nutzer wollen natürlich nicht, dass die Daten geshared werden, aus guten Gründen. Das heißt, es ist nicht so, dass man jetzt fürchten muss, dass jetzt alle Startups alle Daten kriegen. Ja, das sind keine Daten, die öffentlich zugänglich sind oder wo man jetzt irgendwie nur 17 Cent zahlen muss und man hat sie, sondern es braucht jeweils eine Anordnung des Nutzers. Und auf deine Frage zurück, es gibt in Artikel 9 Absatz 7 eine Vorschrift, wonach der Datenempfänger einen Anspruch darauf hat, dass der Hersteller sozusagen offenlegt, wie seine Berechnungsgrundlage ist. Der kann sozusagen, der muss erklären können, wie er die Gegenleistung berechnet hat. Und da wird man dann vielleicht Anhaltspunkte dafür bekommen, ob er jetzt andere bevorzugt hat oder nicht. Wenn man dann hört, ein Wettbewerber ist, wird aber deutlich besser behandelt, ja, dann ist das natürlich ein Punkt, den ich bei nicht diskriminierend berücksichtigen kann. Zum Beispiel, das Tochterunternehmen des Herstellers, der auch zufällig die Maintenance macht für die ganzen Windparks, wenn der die Daten viel günstiger bekommt, zum Beispiel kostenfrei bekommt, da könnte man dann schon wiederum drüber philosophieren, ob das eigentlich noch eine zulässige Ungleichbehandlung ist oder nicht.
Ja, das hört sich nach großem Diskussionspotenzial und durchaus auch Streitpotenzial an. Wird interessant zu beobachten, wie sich das weiterentwickelt. Haben wir denn eine Idee, wie sich so eine Beispielrechnung entwickeln könnte, wie die aussehen könnte?
Ich habe ja auf dem Forum da in Berlin mal eine Beispielrechnung aufgemacht und habe eigentlich nur, um zu verdeutlichen, welche Varianten die Kommission dort in dem Paper aufgemacht hat. Ja, die sagen halt, man könne also pro Transaktion, also erstmal sagen sie, es gibt Onboarding-Kosten. Ja, das sei zulässig und dann ist denkbar, dass es sozusagen eine transaktionsbasierte Vergütung gibt. Ja, der Philipp Schütz hatte uns ja gesagt, dass er manchmal bei Autoflotten hört, dass die dann pro Auto 35 Euro haben wollen. Möglicherweise war das aber genau die zweite Variante, nämlich so ein Abo-Modell, die Kommission auch sieht, dass sie sozusagen sagen, Onboarding-Kosten, die man dann vielleicht auch verteilen kann über einen gewissen Zeitraum, ja, und dann eine monatliche Gebühr. Und das ist dann quasi die Flatrate, entweder für den API-Zugang oder eben für unendlich oder auch regelmäßig stattfindende Abrufe. Das heißt, erstmal muss man sich über die Struktur klar werden. Ja, ist es jetzt ein rein transaktionsbasiertes Abrechnungsmodell oder ist es im Prinzip ein Abo-Modell? Und man kann sich sicherlich noch viele andere lustige Abrechnungsmodelle vorstellen, auch nach Formaten differenziert und so weiter. Aber das sind erstmal die Grundvarianten. Ja, und dann habe ich dann da also ein paar Zahlen an die Wand geworfen und die erste Frage, die dann aus dem Publikum kam, war, woher ich denn diese Zahlen hätte. Und da musste ich dann sagen, dass das also eine Mischung aus Libra, ChatGPT und Perplexity ist, die ich gebeten habe, mal mit was zu kommen. Und erstaunlicherweise, das fand ich dann schon, weil ich natürlich auch keine wirklich konkrete Vorstellung hatte, erstaunlicherweise lagen die gar nicht so weit auseinander. Ja, zum Beispiel fürs Onboarding dann irgendwas zwischen 500 und 2000 Euro. Ja, und sicherlich muss man dann, das wird auch in den Guidelines und steht auch in den Erwägungsgründen so drin, differenzieren. Ja, wenn es jetzt ein Startup oder ein Scale-up ist, was Millionen macht mit diesen Daten, in ganz Europa und vielleicht weltweit vernetzt ist, dann dürfen die Onboarding-Kosten sicherlich ein bisschen höher sein, als wenn das jetzt irgendwie eine Drei-Mann-Bude ist, die sich zusichern, dass sie hier auf europäischen Servern die Daten speichern und so weiter, dann muss es möglicherweise ein bisschen niedriger sein. Ne? Also, ja.
Obwohl, also das würde ich mal in Frage stellen. Erlauben uns ja hier auch da kontrovers zu diskutieren. Eigentlich sollte sich die Kosten nicht daran orientieren, was mit den Daten gemacht wird, sondern nur, was die Kosten sind, die da entstehen. Also das, ja, glaube ich, ist das Grundprinzip. Ein Hinweis noch vielleicht. Heute ist es ja vielfach so, dass es dieses Abo-Modell schon gibt, aber eben nicht pro Zugang, sondern pro Datensatz. Also das weiß ich aus verschiedensten Sektoren, in denen Datensätze zur Verfügung gestellt werden, monatlich, eben, was weiß ich, für ein Auto, für bestimmte Daten oder ein Bus oder ein Triebrad oder sonst was. Da wird aber im Grunde der Wert der Daten zugrunde gelegt. Und das, glaube ich, Martin, das musst du mal entweder korrigieren oder bestätigen oder kommentieren. Darum geht es ja hier genau nicht. Nicht bewertet wird bei diesem Modell der Wert der Daten selbst.
Ja, genau. Da war jetzt gerade ein falscher Zungenschlag drin. Gut, dass du da eingegriffen hast. Also, wenn ich von Bereitstellungskosten rede, dann darf es tatsächlich keinen großen Unterschied machen, ob das ein großes oder kleines Unternehmen ist auf der anderen Seite. Ja, und was die Daten kosten. Ja, wo die Kommission schon erkennen lässt, dass sie da, dass man da, also wo die Kommission ja, wo es ja im Gesetz steht, dass man differenzieren soll, ist bei den KMU. Ne? Also alles, was sozusagen unter der KMU-Grenze ist, da sollen Investitionskosten nicht weitergegeben werden können und da soll es dann auch keine Marge geben dürfen. Insofern ist das schon angelegt, das wäre sozusagen eine zulässige Ungleichbehandlung. Aber ansonsten geht es um die Kosten. Worauf ich so ein bisschen hinaus wollte, ist, also was da jetzt am Ende herauskommt, da hängt es natürlich schon davon ab, ob die jetzt mal ein bisschen spielen und irgendwie mal gucken, ob sie ein Geschäftsmodell haben oder ob das ein sehr kleiner Markt ist, wo die Daten halt leicht erreichbar sind oder ob das ein Riesenbusiness mit vielen Windparks und ist, da werden die dann im Zweifel mehr bezahlen müssen. Ne?
Klar. Ja, interessant. Wie wird es denn weitergehen jetzt? Was erwarten wir, was sich im Markt weiter tut und was empfehlen wir auch?
Ja. Also ehrlicherweise schwer vorhersehbar, wie das jetzt wirklich weitergeht. Was es halt braucht, sind Startups, die Nutzer davon überzeugen, dass sie zu den Herstellern gehen und sagen, bitte liefer doch mal die Daten dahin. Und dann müssen die Dateninhaber einen Plan haben dazu, ob sie, welche Kosten sie da eigentlich verlangen wollen. Dazu müssen die erstmal wissen, welche Daten kriegen sie denn überhaupt. Daran scheitert es ja schon. Also welche Daten bekommt eigentlich der Druckmaschinenhersteller, der Windkraftanlagenhersteller aus jedem Windrad? Ja, die müssen ja in der Lage sein, zuzuordnen, woher kommt es eigentlich überhaupt, wenn es da in deren eigenes Datenbanksystem geht. Also das ist, glaube ich, was sich die Dateninhaber überlegen müssen, wo wir jetzt auch vereinzelt beraten, jetzt noch nicht bei der Kostenstruktur, aber schon mal zu kategorisieren, welche Daten bekommt ihr da, mal auszusortieren, sind da möglicherweise wirklich personenbezogene Daten dabei, zum Beispiel, weil da irgendein Maschinenführer noch ein Pseudonym bekommen hat und diese Daten da mit drin sind. Ja, dass man sich aus Dateninhabersicht erstmal aufstellt, um überhaupt differenzieren zu können, welche Daten kriegt jetzt der Datenempfänger eigentlich? Kann der jetzt eigentlich den von Boreas betriebenen Windpark überhaupt ordentlich aussortieren aus seinen Daten? Das wäre ja sonst nicht so schön, wenn der den auf einmal irgendwelche anderen Daten schickt. Also das, so muss man erstmal überhaupt aufgestellt sein, ja. Wenn man das so macht.
Ja, ich würde das auch unterschreiben, was du gerade angedeutet hast. Ich glaube, im Moment haben wir noch bei der Umsetzung ganz andere Themen. Aber es kommt ja langsam Bewegung rein. Also wir nehmen wahr, mit angezogener Handbremse quasi, dass mehr Gespräche stattfinden zwischen den verschiedenen Playern und unter anderem eben auch einige der Startups oder Scale-Ups, die schon länger im Markt sind, ja, die ja schon länger, es gibt ja einige Unternehmen, die schon als Dritte schon lange eigentlich auch Service anbieten, datenbasierte Services, also die auch gar keine neuen Geschäftsmodelle kreieren müssen, sondern eigentlich nur das Bestehende weiter betreiben. Also da kommt langsam Bewegung rein, aber im Moment sind wir noch in der Phase, in der vor allen Dingen diskutiert wird, ob und welche Daten hier rausgegeben werden müssen. Insofern unser Hinweis, unser Plädoyer, was die treuen Zuhörer schon öfter gehört haben, das Sinnvollste ist wirklich, wenn sich diese drei Kategorien zusammensetzen, und zwar innerhalb ihrer Sektoren. Ja, das hatten wir anfangs schon gesagt, das ist ein horizontales Gesetz, bewusst von der EU so gestaltet. Wir wissen aber auch alle, und die EU wusste das von Beginn an, in den verschiedenen Sektoren werden diese Kostenfragen sehr unterschiedlich ausgetragen und ausdiskutiert werden. Also das macht wohl sehr Sinn, sich hier innerhalb der Sektoren zusammenzufinden und sich mal mit den wichtigsten Datensätzen auseinanderzusetzen und anhand derer zu klären, was denn eigentlich direkt übertragen werden kann ohne große Kosten und wo möglicherweise Zusatzkosten auch entstehen, die dann weitergegeben werden.
Ja, absolut. Was haben wir noch? Mein Fazit war dann da auch miteinander reden als sozusagen große Conclusio, ein Petitum, was wir ja, wie du gerade schon gesagt hast, hier auch relativ regelmäßig versuchen, unter die Leute zu bringen. Genau, ja, also vielleicht eins, was mir jetzt hier noch aufgefallen ist, in Erinnerung an das Gespräch mit dem Philipp Schütz, ja, ein Data Act Startup haben wir die Folge genannt, wenn ihr darüber mal nochmal suchen wollt, wo wir ja überhaupt nicht von Front gesprochen haben. Wir haben es eingangs ein bisschen erläutert, aber es könnte natürlich auch ein Startup geben, was wiederum einen Vertrag mit dem Nutzer schließt und über den Nutzer kostenlos an die Daten rankommt. Auch das ist grundsätzlich zulässig. Ja, bloß dann muss halt der Umweg über den Nutzer gegangen werden. Und ich habe dann aber, das ist ein bisschen vom Kopf her, ein bisschen anderes Geschäftsmodell. Ja, der Philipp hat immer gesagt, er kommt aus dem Datenschutz und er sieht sich eigentlich als Auftragsverarbeiter. Der würde dann sozusagen, der sieht sich eher als Enabler für den einen Nutzer. Ich mache aus deinen Daten mehr, während wir unseren Startup, unser Turbitz und so weiter ja eher verstehen als ich mache aus den Daten, die wir insgesamt bekommen können, mehr. Ne? Das sind zwei unterschiedliche Modelle, die der Data Act auch unterschiedlich behandelt.
Ja, genau. Sehr schön. Ja, also damit auch die Ermutigung an alle, die jetzt bis hierher zugehört haben, macht euch ran an das Thema. Das ist ein spannendes Thema, aber vor allen Dingen ist es wichtig, sich dem jetzt schon mal zu widmen, weil der Teufel im Detail stecken wird, wenn man sich die einzelnen Kosten Parameter anschaut. Du hattest es vorhin schon gesagt, ich kenne das relativ gut aus der Telekom-Branche. Also bis wir da mal zu den ersten Konsens Gesprächen gekommen sind, wo wir uns wirklich geeinigt haben über faire Preise für zum Beispiel die Last Mile. Da sind viele Stunden, viele Wochen, Tage, Monate und auch dann leider irgendwann auch Verhandlungen vor verschiedensten Behörden und auch Gerichten passiert. Das wollen wir hier nicht hoffen. Wir hoffen, dass hier viele der Sektoren der Beteiligten sehr schnell zum bilateralen Ergebnis kommen.
Genau. Weil du es gerade sagst, das war auch eine weitere Frage, die mir da gestellt worden ist. Ja, was ist, wenn die sich jetzt nicht einigen? Ne, dann ist tatsächlich der Weg zu den Zivilgerichten offen. Ich habe dann sozusagen als Dritter einen Anspruch darauf, hier zu fairen, reasonable und non-discriminatory Bedingungen beliefert zu werden mit den Daten. Ich könnte damit auch zu einer zertifizierten Streitbeilegungsstelle gehen. Ja, noch gibt es keine, noch ist ja auch keine zertifiziert worden von der Bundesnetzagentur und europaweit wohl auch nicht, weil die veröffentlicht werden müssten. Davon ist noch nicht die Rede. Das heißt, aber wenn es die mal gibt, könnte man auch zu so einer Streitbeilegungsstelle gehen und die bitten doch da eine reasonable compensation auszurechnen. Am Ende wird es so sein, wird es wirklich darauf ankommen, dass es potenzielle Datenempfänger gibt, die einfach wirklich mit einem Nutzer oder mehreren Nutzern zusammen bei den Herstellern auf der Schwelle stehen, anklopfen und sagen, Leute, macht uns mal ein vernünftiges Angebot. Und dann kommt es darauf an, dass man sich da auf eine vernünftige Datenstruktur und eben auch ein vernünftiges Preismodell einigt.
Ja, vielen Dank für den abschließenden Hinweis. Abschließende Worte?
Abschließende Worte, mache ich es kurz. Folge ist zu Ende. Wir freuen uns immer über euer Interesse. Ich habe heute, glaube ich, noch nicht hingewiesen auf unser Newsletter. Den gibt es jeden zweiten Montag. Immer wenn keine Data Navigator Podcast-Folge rauskommt, gibt es stattdessen zu lesen. Meldet euch an unter data-navigator.eu/newsletter. Dann darfst du, Hubertus, die allerletzten Worte an unsere Zuhörenden richten.
Ja, nee, von mir aus nur der Dank, dass ihr zugehört habt, dass ihr euch für das Thema interessiert. Wir beide, Martin und ich, wir machen das ja nicht nur, weil uns das Thema auch irgendwie gefangen hat, sondern auch, weil wir davon überzeugt sind, dass das eine wichtige Sache ist für Europa und unseren europäischen Wirtschafts- und Digital- und Datenraum, dass wir da schnell konsensbasiert irgendwie vorankommen. Und dazu gehören auch so knifflige Fragen wie Kompensation. Danke euch fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
Ciao.
Data Navigator. Der Podcast zum EU Data Act.